Herzlich willkommen zu unserem Podcast Charmant und mutig Change Management gestalten. Heute habe ich einen Gast bei mir, die Verena Suklarek. Herzlich willkommen, Verena.
Herzlich willkommen oder vielen Dank ihr für die Einladung, Carmen. Es freut mich sehr, dass ich hier heute dabei sein darf
Ja.
und auch meine Meinung in dem oder meine Ideen vielleicht eher mit dir oder mit den Hörern dieses Podcasts teilen darf.
Ja. Freut mich auch. Ich will die nämlich kurz vorstellen. Also wir kennen uns jetzt schon eine gewisse Zeit und du bist 25 Jahre alt und ich hatte die Idee, dich zum Podcast einzuladen, weil wegen deiner Masterthesis, die du jetzt an der Hochschule Heilbronn über die Rolle emotionaler Intelligenz in der Mitarbeiterführung, Entwicklung von Coaching-Ansätzen für emotional intelligente Führungspraktiken. Muss ich jetzt tatsächlich ablesen, weil es ein sehr langer Titel ist, aber wir werden ja jetzt gleich mal darüber sprechen und dann wird es sicherlich verständlicher. Genau. Du hast ja vor deiner Masterthesis in Künzelsau studiert, hast dann dort deine Bachelor-Thesis geschrieben beim Deutschen Automuseum in Langburg, warst dann sehr lange jetzt noch Werkstudentin, hast konzeptionell im Automuseum viel umgestellt, mitgestaltet und auch den kompletten Social Media Kanal aufgebaut und betreut. Also, liebe Zuhörer, wenn Sie Interesse haben, mal da reinzuschauen, viel Freude damit. Genau. Aber es soll jetzt heute um die emotionale Intelligenz gehen. Du bist jetzt natürlich dem Museum noch treu als strategisch, also eher in der strategischen Rolle. Wirst aber jetzt in Köln eine Stelle als Vertriebs- und Projektassistentin anfangen. Und dafür wünsche ich dir einfach schon ganz viel Erfolg. So,
Danke schön.
möchtest du noch irgendwas ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen, wo du noch...
Eigentlich hast du das hervorragend einmal kurz zusammengefasst. Ich habe da gar nicht mehr wirklich was zu ergänzen. Die Zeit im Automuseum war immer wunderschön. Wie du richtig gesagt hast, bleibe ich dem Ganzen jetzt strategisch auch noch treu. Aber durch die Distanz mit Köln und One-Way 4 Stunden Fahrzeit ist es jetzt tatsächlich auch nicht mehr in dem Umfang einfach möglich oder realistisch, na, das weiterzuführen. Aber ansonsten, ich habe dem nichts mehr anzufügen. Danke dir für die
Ja,
liebe Vorstellung.
sehr schön. Okay, also dann gehen wir mal über in die emotionale Intelligenz, was jetzt eigentlich heute unser Thema ist. Also die emotionale Intelligenz, soweit ich es aus deiner Thesis herauslesen konnte, also bitte korrigier mich, wenn es nicht ganz stimmt, ist ja so eine Ergänzung zu dem fachlichen Wissen, was eine Führungskraft einfach mitbringen muss. Und auch zu dem Managementwissen kommt jetzt als drittes so die emotionale Intelligenz, weil man ja sagt, die hohe Sensibilität für interkulturelle und interpersonelle Dynamiken werden immer wichtiger im Berufsleben, in Unternehmen. Und um Vertrauen und Empathie aufzubauen und Konflikte konstruktiv zu lösen, ist so eine emotionale Intelligenz einfach wichtig und auch um eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit zu haben und eine geringere Fluktuation dann dadurch.
Absolut, absolut. Trifft alles zu 100% zu. Deswegen bin ich auch so fasziniert von dem Thema emotionale Intelligenz in der Führung, weil es so unglaublich viele positive Facetten hat. Ja, gibt es auch eine schon ein bisschen ältere Aussage von Daniel Goleman, dass er so ein bisschen der Guru von immer oder als emotionaler Intelligenz gilt. Ja, das Konzept gibt es ja auch schon lange. Also das erste Mal tatsächlich in den 1920er Jahren wurde von emotionaler Intelligenz gesprochen, wurde dann von Goleman 1995 nochmal praktisch aufgefasst und da ist das Ganze dann populär geworden. Aber beispielsweise, wenn ich jetzt einmal kurz die Literaturrevue passieren lasse, Meyer und Salovey haben das auch schon Anfang der 90er thematisiert, sehr ähnliche Erkenntnisse wie Goleman. Und jetzt so langsam, obwohl das, wie gesagt, schon ein uraltes, fast uraltes Konzept ist, ist es auch so ein bisschen in die Führung geschwappt, wo dann doch verstanden wurde, dass es vielleicht nicht nur im privaten Umfeld oder ach, in verschiedenen Situationen hilfreich ist, sondern tatsächlich auch einer Führungskraft maßgeblich helfen kann und auch die Wettbewerbsfähigkeit durch all die Sachen, die du, Carmen, auch schon genannt hast, im Unternehmen steigern wird, soll, kann und das tatsächlich auch tut. Ne? Und jetzt, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, hat eben Goleman damals schon gesagt, emotionale Intelligenz ist nicht ein Luxus, den man sich im professionellen Umfeld leisten kann oder eben nicht leisten kann, sondern er definiert das als Kernsubstanz effektiver Führung. Und da gibt es ja, dort ist jetzt Management, Fachkompetenz etc. auch angesprochen, gibt es mittlerweile auch eine sehr simple, aber wirklich treffende Gleichung: IQ plus MQ plus EQ, also Intelligenz, praktisch Fachkompetenz, IQ, Intelligenzquotient. Ohne geht es immer noch nicht. Ja, man sagt, emotionale Intelligenz hilft schon massiv, aber so ein bisschen Wissen, was man tut, schadet nicht. Man braucht diese Management-Komponente, also auch strategisch effektiv führen zu können und dann als weiteren Baustein emotionale Intelligenz, die natürlich wahnsinnig viel auf die Personen eingeht, auf ein Selbst als auch auf ein Miteinander, das Verstehen von ganz, ganz vielem. Da kann man aber auch noch im Detail darauf zu sprechen kommen, dass jetzt Personentypen nonverbale Signale sind, die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, Motivation, Innovation steigern etc. Ne? Also das hängt da alles mit zusammen und das ist was, was unsere heutige Gesellschaft, also wir sind auch ein bisschen anders gestrickt als jetzt, wenn ich das ein bisschen flapsig sagen darf, als zum Beispiel die Boomer-Generation arbeiten bis zum Umfallen und wir finden es alle geil. Ja, da ist ja die heutige Gesellschaft, die sehr, sehr, ja, wandlungsbereit ist, ne, auch einen Bedarf darin hat. Wir haben eine zunehmend komplexe, dynamische Arbeitswelt. Und da ist diese emotionale Komponente, diese menschliche Komponente, die auch immer mehr gefordert und auch gefördert wird, unglaublich wichtig.
Genau, also das wäre jetzt eine meiner Fragen gewesen, zu sagen, was denkst du, jetzt hat es fast 30 Jahre gedauert, bis jetzt der Ansatz von Goldman jetzt auch tatsächlich in den Unternehmen angekommen ist. Es gab sicherlich schon immer ja einen Bedarf an dem Thema und es hätte sicherlich auch schon früher den Unternehmen ja sehr gut getan, jetzt mehr in die emotionale Intelligenz zu investieren. Aber was meinst du, warum hat es so lange jetzt gedauert?
Ich glaube, das hat ganz, ganz viele Gründe, wovon ich jetzt vielleicht einfach mal nur ein paar anreiße, aber alle wird man da wahrscheinlich nicht gut zusammenbekommen. Ne? Zum einen, das ganze Konzept gibt es ja schon beispielsweise seit über 100 Jahren. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da war das in einem Arbeitsumfeld einfach nicht gefragt. Ja, da hatten wir ganz andere Zeiten noch. Das war da nicht von Bedarf. Dann Goldman hatte ja auch da natürlich mit der Führung, aber hatte auch erstmal das Konzept der emotionalen Intelligenz an sich neu aufgefasst. Eben mit Salovey und Caruso, die das Gleiche ein bisschen früher gemacht haben, aber die Meinungen ergänzen sich sehr stark. Also ob das jetzt Goldman oder die zwei sind, das war aber erstmal das Thema emotionale Intelligenz an sich. Ohne diesen spezifischen Fokus, in den meisten Teilen zumindest, in manchen durchaus schon, aber ohne diesen Führungsfokus auch. Ja, und tatsächlich ist der Hauptpunkt meiner Ansicht nach die Arbeitswelt, die sich jetzt wirklich, ich habe es gerade auch schon mal kurz gesagt, die sich deutlich schneller und deutlich drastischer auch einfach wandelt als noch vor wenigen Jahren. Ja, wir haben jetzt auch, man merkt es ja in den Unternehmen in den letzten wenigen letzten Jahren einen generationellen Unterschied, wo die Personen, flapsig gesagt, einfach ein bisschen anders ticken. Ne? Also das ist ja auch meine Generation. Ich kann es ja auch so sagen.
Die
Wir haben
Generation Z, oder?
ja, genau. Und wir, die meisten haben einfach dieses Freiheitsgefühl, das Gefühl, sich selbst entwickeln zu wollen, das sollte dann auch in einer gewissen Art und Weise für sie gegeben sein in einem Arbeitsumfeld. Wir haben da, ich sag mal, die Voraussetzungen haben sich geändert, wodurch es jetzt einen viel, viel höheren Bedarf an diesem Thema gibt. Ja, und natürlich, also man hätte es auch definitiv früher einsetzen können, weil die Wettbewerbsfähigkeit auch anderen Altersklassen tut das gut, ne? Also man hätte es definitiv früher einsetzen können. Ich glaube aber, der Bedarf, der aktive, wurde erst jetzt so ein bisschen lauter.
ich glaube auch, also durch das, dass ja auch immer ein Fachkräftemangel in den letzten Jahren erkennbar ist. Die alte Generation gehen jetzt, die Boomer gehen jetzt in Rente. Jetzt wird es
Auch
auch
ne, ein
weniger
Thema,
auf
ja.
dem Markt. Und genau, und die Generation Z kommt natürlich auch schon mit einem ganz anderen Level auf den Markt. Zu sagen, naja, ich muss mir nicht mehr alles von null aufbauen. Ich habe schon einen gewissen Standard. Ja, also genau.
Ja, oder ich möchte auch vielleicht mir im Rahmen meiner Arbeit andere Dinge ermöglichen. Es ist ja immer ein Fokus, der gesetzt wird. Und der Fokus ist einfach nicht mehr der Fokus, der es vor 30, 40 Jahren war, sondern da kommt wieder dieses viel diskutierte Thema Work-Life-Balance beispielsweise mit rein. Aber das ist ein Riesenthema, was ich auch von vielen Leuten höre, dass sie sagen, ich brauche das absolut, ich möchte das, ich möchte auch mein Leben zu einem gewissen Teil genießen. Es muss einem klar sein, dass wenn man das stark auslebt, das natürlich auch zu Lasten anderen Dingen geht, vor allem mit, ich sage jetzt mal, beruflichen Zielen.
Ja.
Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Aber die Karriere an sich ist so gar nicht mehr wichtig für die
Meinst du?
Generation.
Ich glaube, das ist wahnsinnig personen- oder typenabhängig.
Okay.
Ich glaube, also ich würde es nicht pauschal sagen. Ich glaube eher, ein Ausgleich ist wichtig, aber ich würde nicht sagen, dass es generell nicht mehr wichtig ist, eine Karriere zu machen. Das ist doch für mich sehr personenspezifisch.
Okay. Aber die Personen, die dann sagen, ich möchte Karriere machen, sind die sich dann auch darüber bewusst, dass ich das dann mit einer sehr guten Work-Life-Balance dann nicht hinbekomme? Oder wollen die auch Work-Life-Balance und dann noch hohe Karrieren?
Da spielt, finde ich, ein bisschen der Realismus mit. Ja, also bin ich realistisch und sage, ich glaube, dass das funktioniert, oder denke ich eher, ach, das wird unwahrscheinlich sein. Ein Konzept, was sicher funktionieren wird. Es bedarf durchaus Arbeit. Ja, also ich kann nicht sagen, ich will einen 9-to-5-Job und nichts drüber ausmachen, keine eigenen Ideen mit einbringen etc. und dann davon ausgehen, dass ich hier die geile Karriere mache.
Okay.
Aber was, glaube ich, auch ein Konzept ist, was funktionieren kann, sich Freiheit zu erarbeiten. Ja, und das ist ja auch nichts Neues. Das hat ja auch schon länger einen Existenzgrund. Also am Anfang viel gut. Das heißt ja immer noch nicht, dass das die einzige Voraussetzung ist. Ja, nur viel arbeiten bringt einen auch nicht immer in die Position, in die man möchte. Da ist ja auch ein bisschen Köpfle noch mit dabei. Manchmal vielleicht auch ein bisschen Glück. Und auch Strategie, die da sicher dahinter steht. Aber man kann sich, glaube ich, auch Freiheit wieder erarbeiten. Sagen, ich habe jetzt eine gewisse Leistung erbracht und habe jetzt die Möglichkeit, mir Freiheiten zu nehmen oder freie Zeit zu nehmen. Aber gerade am Anfang denke ich, dass es Realismus oder kein Realismus, ob es funktioniert oder nicht.
Okay, also dann bin ich aber froh, dass es auch bei der Generation Z so ist, dass einfach Arbeit dazugehört. Jetzt würde ich aber gern nochmal die Grundlage der emotionalen Intelligenz mit dir ein bisschen anschauen, in Richtung neurowissenschaftlichen Grundlagen. Also wo ist es angesiedelt, gehirntechnisch, dass man einfach auch da so den Zuhörern mitgeben, dass es Emotionen ist, nicht nur aus irgendwoher, sondern dass es einfach Reaktionen, Reize, Triggerpunkte in unserem Gehirn sind.
Ja, jetzt habe ich erstmal ganz viel über alles andere geredet, bevor wir eigentlich zu dem Ausgangspunkt, ein bisschen neurowissenschaftliche, psychologische Grundlagen des Ganzen gehen, fand ich auch wahnsinnig wichtig, weil zum Beispiel ich das für mich wichtig finde, zu sagen, wie funktioniert ob das jetzt eine Reizweiterleitung ist oder das Verstehen von Emotionen, von Verhaltensweisen etc. Wie funktioniert das in mir, in meinem Körper, dementsprechend natürlich auch in anderen Personen, ja, also meinem Gegenüber, um dann, also die innere Perspektive praktisch, die innere Seite im Menschen, um dann von außen anknüpfen zu können und zu sagen, gut, jetzt weiß ich, wie das Ganze abläuft. Jetzt kann ich nach Motivatoren, nach Triggern etc. suchen, um das Ganze auszulösen. Ja, also gerade zentral bei dem Thema emotionaler Intelligenz ist das limbische System, was als Zentrum für unsere Emotionen und eben auch darauf basierend auf unser entsprechendes Verhalten gilt. Und in dem limbischen System gibt es natürlich nochmal verschiedene Systeme. Ich würde da jetzt einmal die Amygdala rausgreifen, weil das in dem noch für die Emotionen einfach das Wichtigste ist. Amygdala, Mandelkern hat vielleicht schon mal der ein oder andere gehört. Tatsächlich ursprünglich findet in der Amygdala die Verarbeitung von Angst statt. Also dieser Urinstinkt, Fight or Flight, stammt da auch her. Aber unter anderem natürlich auch das emotionale Lernen bedeutet, wir lernen oder das Lernen unserer Emotionen findet in der Amygdala innerhalb dieses limbischen Systems statt. Und dann zusammen mit dem präfrontalen Kortex, also dem vorderen Teil des Gehirns, der die entsprechenden Handlungen bzw. die Emotionen beeinflusst und etwas steuert. Ja, wir haben entweder autonome oder endokrine Entscheidungsfindungen. Ja, bedeutet entweder instinktiv oder angepasst. Und da ist eben das Thema, wir müssen erstmal die Emotionen erkennen und verstehen, um dann eben darauf basierend eine Anpassung der Reaktion stattfinden lassen zu können. Ja, also es geht erstmal, die Emotion wird in unserem Gehirn verarbeitet, um das jetzt mal ein bisschen einfacher zu sagen, geht dann an präfrontalen Kortex, der reguliert das Ganze. Können wir uns ja auch selber mal vor Augen führen und sagen, gut, wenn wir jetzt unglaublich aufgeregt sind, oder was ganz arg nervig finden, ob das jetzt eine Person ist oder wenn uns mal wieder ein anderer Autofahrer aufregt oder was auch immer, dann können wir unsere Emotionen ja regulieren. Natürlich können wir dann im Auto auch mal schreien und sagen, boah, Mensch, sag mal. Aber das können wir zum Beispiel nicht, wenn wir, oder sollten wir zumindest nicht, wenn wir irgendwo in der Öffentlichkeit sind. Na, dann kann man in sich denken, was war das jetzt eigentlich schon wieder? Oder so eine, aber das wird ja nicht im dauerhaft laut ausgesprochen. Ja, das sind ja auch manchmal Gedanken, die für uns bleiben. Und dadurch ist dieses Regulieren der Emotionen, jetzt bin ich da ein bisschen hängen geblieben, ne? So unglaublich wichtig. Dann ist noch als weiterer Punkt der Hippocampus, ist auch ein Teil des Gehirns, innerhalb der Systeme wichtig, weil das so praktisch ein bisschen das Gedächtnis ist. Also es ist das Gedächtnis der emotionalen Erfahrung. Und hier speichern wir unsere Informationen über die Umgebung, über das Erlebte. Na, und wenn ähnliche Situationen wieder auftreten, können wir das schneller verarbeiten und bei Bedarf dementsprechend auch schneller abrufen. Hilft natürlich den Menschen aus Erfahrungen zu lernen. Ja. Wir müssen ja auch irgendwo mal was aus emotionalen Erfahrungen lernen können. Ja, und nach einem Mehrfacherleben kann ich das mit Hilfe dieses Hippocampus eben schneller einordnen und Entscheidungen auch schneller treffen. So mal ganz kurz.
Genau, da sind jetzt ganz viele Punkte für mich drin gewesen, wo ich sage, jetzt verstehe ich auch, warum Change Management Prozesse scheitern können. Ich sage jetzt einfach mal scheitern können. Du hast in deiner Thesis drin stehen eine Aussage, die war aber von 95, 1995, von einem Herr Kotter, der gesagt hat, 70% der Veränderungsprojekte scheitern. Gut, heutzutage denke ich nicht mehr, dass so viele scheitern, aber wenn ich jetzt höre, wie unser Gehirn funktioniert und wie schnell wir dann in Angstsituationen kommen oder wie lang wir ja Erfahrungen gespeichert haben, macht es ja verständlich, warum dann die Menschen vor Veränderungen so viel Angst haben. Also die Menschen müssen ja dann gar nicht die Erfahrungen in dem Unternehmen, in dem Kontext gemacht haben, sondern das kann ja in einem ganz anderen Unternehmen gewesen sein, vielleicht in einer anderen Abteilung damals auch, aber die erinnern sich ja dann sofort wieder zurück an das Geschehene, weil ja dann die Emotionen wieder hochkommen, die Angstemotionen oder die Wutemotionen.
Ja.
Also
Also die Aussage von Kotte ist ja auch so ein bisschen triggernd, sage ich mal, wirken. Die ist natürlich älter, und wie du auch richtig gesagt hast, ich glaube, die initialen Themen, die er damals damit gemeint hatte, warum das scheitert, davon treffen einige heutzutage nicht mehr zu, ne? Aber dafür gibt es andere. Und es ist einfach eine tolle Aussage, die immer wieder ein bisschen Diskussionen anregt. Klar. Klar, wenn wir Schlechtes erlebt haben, versuchen wir das zu vermeiden. Das ist
ja.
auch ein Urinstinkt, genau wie dieses Fight or Flight. Ja, lohnt sich's zu kämpfen oder fliege ich lieber? Und
Genau.
das hängt da auch damit zusammen. Wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, wie gesagt, ich möchte das nicht wiederholen. Ich möchte es auch nicht wiedererleben. Zum anderen muss man sich dann, und das ist auch ein Konzept, was, oder ein Lernen vielleicht auch, was ich mir selbst antrainieren kann. Ich kann sagen, gut, wenn ich jetzt was Schlechtes erlebt habe, wie komme ich da wieder raus? Was muss ich machen? Was muss ich tun? Wie muss ich vielleicht auch mich selbst mal anpassen oder verändern, ne? Dass es zu was Positivem wird? Und das ist ja auch ein Lernen über Emotionen oft, ja? Und genauso wie das ins Negative, natürlich bleibt uns Negatives auch immer ein bisschen mehr im Kopf leider als das Positive. Aber das kann ich da auch damit verarbeiten, und das bleibt dann auch gespeichert. Das heißt, wenn wir uns dazu innerlich überreden, mehr die Erfahrungen aus was Negativem was Positives zu machen, dann ist das auch was, wo wir von lernen können und wo uns dann hilft, vielleicht ein bisschen entscheidungsfreudiger zu werden oder vielleicht ein bisschen offener zu werden gegenüber anderen Themen, weil man sagt, hey, es ist ja nicht immer schlecht gelaufen, wenn ich mal was ausprobiert habe. Vielleicht manchmal schon, aber oft ist auch was Cooles dabei rausgekommen. Und das darf man sich dann, finde ich, auch wieder vor Augen führen. Aber es ist natürlich, wie du wirklich absolut richtig sagst, sind wir erstmal im Vermeidungsverhalten. Und aus dem müssen wir versuchen, rauszukommen. Das ist schwerer, als in dieses Konstrukt des Vermeidungsverhaltens reinzufallen. Das ist mehr Automatismus. Na, das ist genauso wie wenn du auf Autopilot schaltest, wenn du Senioritäten in Führungspositionen hast, die das schon immer gemacht haben, die Autopiloten, die können manchmal super gut ausgeprägt sein, ne? Die können manchmal einen tollen Job machen, aber wenn dann was Neues kommt, muss nicht unbedingt heißen, dass diese Autopiloten den richtigen Weg einschalten.
Ja, genau. Und das hat aber sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun und auch sehr viel mit Bewusstmachen von Altem und nicht einfach übertragen auf das Neue. Jetzt
Ja.
habe ich aber auch in deiner Thesis gelesen, dass du auch für unsere Führungskräfte, für unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht Führungskräfte sind, Tipps hast, wie sie ihre Mitarbeiter dabei unterstützen können, dass sie eben positive Überraschungen erleben, wo sie sagen dann, ich hätte erwartet, es kommt was Schlechtes heraus, aber sie wurden positiv überrascht. Ich suche jetzt gerade den richtigen Begriff. Ich habe den irgendwo gelesen. Also genau, es beschreibt eine Diskrepanz zwischen erwarteter und tatsächlich erhaltener Belohnung. Also, dass die eher eine Belohnung dann bekommen und dadurch dann das Negative in den Hintergrund rückt.
Ja, da reden wir dann jetzt so ein bisschen vom Belohnungssystem des Menschen, was ja unglaublich unsere Motivation triggert. Es gibt, glaube ich, nichts anderes, was die eigene Motivation so sehr beeinflusst wie das Motivationssystem. Natürlich auch mit dem Hormon Dopamin, gibt da auch noch
Ach,
einige andere, aber das
genau,
ist das.
Serotonin, Dopamin.
Genau, Noradrenalin haben alle, für was anderes sind sie gut, ne? Aber primär jetzt bei reinen Belohnungen ist primär, wie gesagt, nur das Dopamin. Haben wir auch verschiedene Rezeptoren, die das mehr oder weniger beeinflussen. Kann dann durch verschiedene Konzepte natürlich getriggert werden. Ja? Wir hätten entweder das Konzept der Langzeit, Potenzierung, wo wir immer auf einem extrem hohen Spiegel sind, wo wir uns immer pushen. Das mag am Anfang mal gut sein, ist dann aber auf Dauer natürlich, wenn man das auch realistisch betrachtet, schwer zu halten. Beziehungsweise der Körper gewöhnt sich auch an hohe Dopaminkonzentrationen und das führt zu einer Desensibilisierung. Bedeutet, wir brauchen dann immer noch mehr, um das Gleiche zu erreichen. Jetzt aber zu deiner Frage, wie kann ich das denn positiv gestalten? Jetzt habe ich erstmal das andere Konzept hier kurz dargestellt. Durch dauerhafte kleine Anreize. Ja, es muss nicht nur das eine große Ziel geben, was dann mal in x Jahren oder vielleicht auch nur einmal im Jahr erreicht wird, sondern immer wieder kleine Anreize, kleine Belohnungen. Die Belohnungen, die können ja ganz, ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Das kann von einem Lob über ganz verschiedene Konstrukte gehen. Ne? Da muss man natürlich auch immer so ein bisschen drauf gucken. Das gehört auch zur emotionalen Intelligenz. Wer steht mir gegenüber? Was für ein Typ ist das? Worauf liegt der Wert? Ja, was ist für ihn eine Belohnung? Das muss nicht zwangsläufig das Gleiche sein, was für mich eine Belohnung ist. Ja, auch wenn Belohnung viele Ausmaße, habe ich auch gerade mehrfach betont, annehmen kann. Aber da muss ich verstehen, was sieht mein Gegenüber als Belohnung, was fördert seine Arbeit? Und da muss man ein bisschen in die Person gegenüber reingucken. Und das in kleinen Schritten machen, sodass ich immer wieder einen Anstieg habe und immer wieder einen Anstieg, immer wieder einen Anstieg von Motivation. Und immer wieder, das fördert natürlich auch die Innovation. Und das Ganze nicht nur geplant, sondern auch einfach mal zwischendurch, auch unerwartet. Das Konzept der unerwarteten Belohnung ist etwas, was unglaublich gut funktioniert bei uns in unserem Körper, weil wir uns einfach viel, viel mehr freuen, weil wir diese Erwartungshaltung, da muss ja was kommen, nicht haben. Bedeutet, die Erwartungshaltung ist generell schon deutlich niedriger, bedeutet im Folgenden, der Ausschlag ist deutlich höher. Und wie gesagt, eine Belohnung kann auch zu Ihnen einfach ein simples Lob sein. Es kann eine Anerkennung sein, es kann auch sein, dass der Person dann ein Projekt weiter übergeben wird oder dass ihr ihm etc. Spaß macht. Also ganz viele Formen kann das annehmen. Und da muss man gucken als Führungskraft, auch ein bisschen nonverbale Signale lesen, auch ein bisschen auf Erfahrungswerte hören, ne? Was das ist. Aber tendenziell unerwartete Belohnungen und nicht einmal groß, sondern oft kleiner. Ja?
Also
Und das
genau.
Ganze fördern. Wir brauchen ganz, ganz viel Positivität. Das
Ja.
heißt, das schließt auch nicht aus, und das, sorry, dass ich dich gerade nochmal unterbreche, das schließt auch nicht aus, dass man mal sagen muss, hey, so geht's nicht. Das möchte ich gar nicht damit sagen. Aber wir fühlen uns alle wohler, wenn man sagt, hey, guck mal, ist jetzt vielleicht nicht ganz glatt gelaufen, probier es mal in die Richtung. Also, wenn man sagt, boah, das war so schlecht, das hat gar nicht funktioniert, das geht gar nicht. Ne?
Genau, also das ist ja auch so das Thema beim Change Management. Also wenn ich mache ja oft die Erfahrung, dass wenn dann die Mitarbeiter da abgeholt werden, informiert werden bei dem Starttermin, dann heißt es ja erstmal, ja, ich lehne mich jetzt erstmal zurück, gucke erstmal, was will denn die Führungskraft von mir, in welche Richtung soll es gehen. Und dann ist ja schon oft so, naja, wahrscheinlich wird ja das Projekt nicht mal über den Startpunkt kommen. Jetzt wird hier wieder ein großes Tamtam gemacht und dann nachher ist ja nichts. Oder ja, das läuft ja wie immer, dann verläuft es auf einmal im Sand und so weiter. Und damit hast du natürlich gewisse Erfahrungen, die ja die Mitarbeiter mit Change-Projekten immer wieder machen.
Und da gerade beim Change Management, sorry, wolltest du gerade noch mal was anknüpfen? gut, da gerade beim Change Management hilft emotionale Intelligenz in der Führung unglaublich. Ja, und da muss man aber auch als Führungskraft extrem dahinter stehen. Und als Führungskraft nicht vermittelst, dass das zukunftsweisend ist, dass du selbst dran glaubst und dass du sagst, das funktioniert und ich klemme mich da dahinter, dann darfst du auch nicht davon ausgehen, dass das einer deiner Mitarbeiter glaubt. Wenn du selbst schon nicht vorlebst, und da ist dieses Vorleben auch immens wichtig, das ist zum Beispiel auch bei der Thematik Resilienz, Resilienz vorleben im Kontext der emotionalen Intelligenz auch unglaublich wichtig, ne? Da geht es nicht um reines Verstehen, sondern um Zeigen. Wie mache ich das? Und da ist auch so ein bisschen das Thema, die Mitarbeiter kann man auf unterschiedlichen Ebenen abholen. Ich kann emotional intelligent agieren, wenn ich weiß oder wenn ich meine Mitarbeiter verstehe. Wenn ich verstehe, auch nochmal, habe ich auch gerade schon erwähnt, was sind die Bedürfnisse, welche Personentypen sind die, worauf legen sie Wert, wie komme ich an diese Typen ran, auch wie ist ein Teamgefüge etc. Weil dann kann ich das mit der übergeordneten Vision, die im Change Management dann zu finden ist. Und ich sage, ich habe hier Punkt A und ich möchte aber auf Punkt D nach oben. Ne? Dann kann ich das so verknüpfen und so vermitteln, dass die Mitarbeiter in ihrem eigenen Dasein auch einen Mehrwert drin sehen. Ja? Wofür arbeite ich gern, wenn ich denke, es funktioniert, wenn ich denke, wir machen da was Gutes draus, wenn ich einen Mehrwert sehe. Und da hilft natürlich emotionale Intelligenz auch ungemein, weil ich dann aktiv darauf eingehen kann, die Mitarbeiter auf einer ganz, ganz anderen Ebene abholen kann, als wenn ich jetzt als Führungskraft sage, ja, wir müssen jetzt das und das und das machen, weil sonst haben wir keine Zielerreichung und dann ist für uns alle doof.
Genau.
Dann sitzt jeder
Und
da und denkt sich so, toll, klasse, aber wenn ich jetzt verstehe als Mitarbeiter, boah, dann erreichen wir das damit, dann kommen wir hier hin oder dann haben wir solche Möglichkeiten, dann komme ich da einfach viel weiter, dann kann ich die Leute auf einer anderen Ebene mit einfangen und immer noch, ich muss das wahnsinnig prägnant vorleben als Führungskraft.
ja, genau. Ja. Sehr schön. Vielen Dank für den Einblick. Jetzt weiß ich auch, du hast ja auch viele Interviews geführt. War auch in den Interviews so Erfahrungswerten mit der emotionalen, also vielleicht nur so kurz zusammengefasst, die Erfahrungswerte zu der emotionalen Intelligenz von den Interviewten. Also was war da so? Was ist dir heute noch so im Gedächtnis geblieben? Was waren da so die Aussagen, wo du sagst, das wäre ein gutes Schlusswort?
Es ist unglaublich umfangreich. Ja, also ein Schlusswort, um das jetzt so zu formulieren, es ist ein Learning. Emotionale Intelligenz braucht Zeit. Man kann nicht erwarten, jetzt hier mit dem Finger zu schnippen und sagen, boah, jetzt habe ich mal zwei Sachen dazu durchgelesen, morgen kann ich das. Das braucht Zeit, das braucht viel Zeit, das braucht viel Übungen. Deswegen ist es auch von Unternehmen, auch gerade in ein bisschen kleineren Unternehmen, bislang weniger angenommen, weil oft diese Zeit den monetären, rationalen Zielen eher im Hintergrund steht. Ja. Es beginnt auch bei der Führungskraft selbst. Also ich muss erstmal mich selbst einschätzen können. Ich muss mich selbst verstehen können. Ich muss meine Emotionen, die Trigger meiner Emotionen verstehen können und diese aktiv regulieren können. Bevor ich das nicht kann, kann ich das auch nicht auf meine Mitarbeiter übertragen. Ja. Bedeutet, es fängt bei mir als Führungskraft selbst an, bevor ich das weitergeben kann. Wenn das ganze Konzept funktioniert, ist es fürs Unternehmen immens toll. Ne? Also du steigerst deine Wettbewerbsfähigkeit unglaublich, wenn das wirklich übers Unternehmen hinweg gelebt wird. Das ist kaum vorstellbar, ja. Aber wie gesagt, auch ein Prozess, der lang braucht, der auch viel Wille voraussetzt, beginnt bei der Führungskraft selbst. Und es sind zwei so große Faktoren, die man da erstmal beachten muss. Das einmal, ich brauche Empathie. Wenn ich keine Empathie habe, dann komme ich in dieses ganze emotionale Thema nicht rein. Das kann man sich auch aneignen tatsächlich. Und ich brauche dieses Thema Selbstregulation. Also ich muss mich im Griff haben und das dauerhaft. Und dann eben die Komponente Empathie noch dazu. Gibt auch noch einiges anderes. Ich brauche ein stabiles Wertesystem. Ja, wenn ich nach meinen Werten lebe, dann kann mich da auch niemand angreifen. Und dann gibt es natürlich, aber ich glaube, das übersteigt jetzt den Rahmen hier, ganz viele Möglichkeiten, das auch weiter anzuwenden und einen Transfer zu schaffen. Ja, also da geht es dann natürlich weiter hinsichtlich Selbstentwicklung, wertebasierter Führung. Kommunikationskompetenzen sind unwahrscheinlich wichtig. Man braucht auch ein bisschen dieses Teamgefüge. Ja, ob das jetzt so offensichtlich in den vielen Teams ist, glaube ich nicht. Aber schlussendlich als Ausblick emotionale Intelligenz, also sich selbst und andere zu verstehen, ist für mich kein Soft Skill, sondern eine Basis für zukunftsfähiges Leadership. Und das ist schlussendlich ein Paradigmenwechsel für mich, der Unternehmen und Organisationen nachhaltig verändern wird.
Ja, und das wird auch sicherlich jetzt noch mehr kommen mit der Generation Z, die das auch einfach fordert von ihren Führungskräften. Und ja, also vielen, vielen Dank, liebe Verena,
Danke
dass du uns mal
dir.
heute jetzt einen Einblick in die emotionale Intelligenz gegeben hast, dass wir jetzt mal so reinschnuppern durften. So, jetzt die Frage nach unseren Zuhörern natürlich. Was habt ihr vielleicht schon an Erfahrungen mit emotionalen Intelligenz gemacht? Wo seht ihr, dass eure Führungskraft emotionale Intelligenz intelligent ist oder auch nicht? Genau, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir antworten auch gerne auf irgendwelche Fragen. Also meldet euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Danke, hat mich sehr gefreut.